Sünde kann ein Feuer, Herr, im Herzen mir. Hell möge es brennen, lieber Heiland dir. Was ich bin und habe, soll dein eigen sein. In deine Hände schließe fest mich ein. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Wollest mich bewahren, wenn der Satan droht, du bist der Retter, Herr von Sünd und Tod. In der Welt nach Dunkel leuchte mir als Stern. Herr, bleibe bei mir, sei mir niemals fern. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Bald wird uns leuchten Gottes ewiges Licht, freue dich, Seele, und verzage nicht. Lass die Klagen schweigen, wenn das Lieder schaut, fröhlichen Glaubens, unser Herr kommt bald. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Einer bleibt König, wenn alles erliegt. Einer will leben, wenn alles erstirbt. Jesus, der Starke, der alles besiegt, der uns das Erdreich.
Liebe Brüder, liebe Schwestern, ich grüße euch alle in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind dankbar, dass wir auch heute wieder Gottes Wort hören dürfen durch einen berufenen Mann, Bruder Frank. Ich danke dem Herrn, dass er auch heute uns alle segnen wird. Treuer Herr, dir sei Lob, Preis und Dank. Es ist nur Gnade, nichts als Gnade, dass wir das wahrhaftige Wort verstehen können. Denn der Herr hat uns den Geist gegeben, und dir sei Lob, Preis und Dank, Herr Jesus Christus. Ich möchte ein Wort lesen, ein Psalmwort, Psalm 145. Psalm 145, ich lese von Vers 8. Gnädig und barmherzig ist der Herr, langmütig und reich an Güte. Der Herr ist gütig gegen alle, und sein Erbarmen umfasst alle seine Werke. Alle deine Werke werden dich loben, Herr, und deine Frommen dich preisen. Die Herrlichkeit deines Königstums werden sie rühmen und reden von deiner Macht, um den Menschenkindern kundzutun seine mächtigen Taten und die herrliche Pracht seines Königstums. Dein Reich ist ein Reich für alle Ewigkeiten, und deine Herrschaft besteht durch alle Geschlechter. Getreu ist der Herr in seinen Worten und heilig in seinem Tun. Der Herr stützt alle Fallenden und richtet alle Gebeugten auf. Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Gerecht ist der Herr in all seinem Walten und liebreich in all seinem Tun. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Treue anrufen. Er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten. Er hört ihr Schreien und hilft ihnen. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, doch alle Frevler rottet er aus. Mein Mund soll verkünden den Lobpreis des Herrn, und alles Fleisch soll preisen seinen heiligen Namen immer und ewig. Dieses Wort hat David vor circa 3000 Jahren geschrieben. Wer ist David? Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Ja, David wurde als König vom Herrn bestimmt. Und diese Worte, die haben heute noch Gültigkeit. Derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ich möchte dieses Wort auch von Vers 18 noch einmal lesen. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen. Allen, die ihn in Treue anrufen. Er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten. Er hört ihr Schreien und hilft ihnen. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, doch alle Frevler rottet er aus. Mein Mund soll verkünden den Lobpreis des Herrn, und alles Fleisch soll preisen seinen heiligen Namen immer und ewig. Auch wir möchten jetzt den Herrn loben und preisen, ihm Dank sagen für dies wahrhaftige Wort. Treuer Herr, dir sei Lob, Preis und Dank für deine Liebe, für deine Güte, für all das, was du uns gegeben hast. Herr Jesus, du hast uns den Weg gezeigt, hast uns auf diesen Weg gestellt, und ich danke dir, dass du uns begleitest auf dem Weg dir entgegen. Ich danke dir, treuer Herr, für alles, was du getan hast am Kreuzestamm. Treuer Herr, Lob, Preis und Dank sei dir. Ich danke dir auch, der Tisch ist gedeckt, wir müssen nur nehmen. Und ich danke dir, treuer Herr, dass du Bruder Frank segnest, dass du seine Lippen salbst, dass dein wahrhaftiges Wort in unseren Herzen Früchte tragen kann. Ich danke dir, der Same ist gestreut, und ich danke dir, dass er, Herr Jesus, aufgehen kann in unseren Herzen. Treuer Herr, dir sei Lob, Preis und Dank in Jesu Namen. Amen.
Auch ich möchte alle sehr, sehr herzlich grüßen, allen Gottes Segen wünschen und mögen alle weltweit mithören und glauben und ihre Zubereitung erleben. Wir haben ja immer das gleiche Thema, die Wiederkunft Jesu Christi und unsere Zubereitung auf den glorreichen Tag. Hier in Zürich habe ich sehr, sehr viele Erinnerungen. Vor 60 Jahren im Mai 1961 war ich zum ersten Mal in Versammlungen in Zürich. Dr. Guggenbühl, der die Versammlungen in Zürich und in Karlsruhe für Bruder Brenhem anberaumt hatte, lernte ich kennen, und so habe ich immer wieder an Versammlungen teilnehmen können. Und wir sind dem Herrn sehr, sehr dankbar. Seit 1969 haben wir ja an jedem letzten Sonntag im Monat Versammlungen gehabt. Und wir schauen zurück auf all die Jahre, in denen Gott uns gesegnet hat. Dann denken wir an die Zeit, in der wir jetzt angekommen sind. Für alle etwas Neues, Ungewohntes. Versammlungen konnten nicht mehr stattfinden. Alles wurde anders durch Corona. Aber wir sind dem Herrn dankbar, dass wir die Sendungen haben können. Und wie in der Apostelgeschichte beides geschrieben steht. Und sie versammelten sich in der Halle Salamus und hin und her in den Häusern. So ist es auch in unserer Zeit. Viele Jahre Versammlungen im Saal, im weißen Saal, im Volkshaus und jetzt hin und her in den Häusern. Und wir sind Gott von Herzen dankbar, dass diese kleinen Zusammenkünfte auch in der Schweiz und in Österreich und überall stattfinden. Denn dabei bleibt es. Verlasset eure Versammlungen nicht. Und der Herr hat gewusst und hat's gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Die Versammlungen sind ein fester Bestandteil der wahrhaft Gläubigen in allen Völkern, Sprachen und Nationen. Und so danken wir dem Herrn auch für diese Prüfungszeit. Wer hätte gedacht, dass es so kommen würde? Doch der Herr hat uns die Verheißung gegeben. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er hat uns die Ermahnung gegeben, saget Gott Dank in jeder Lage, denn so ist es recht vor dem Herrn. Und so sagen wir Gott Dank auch für diese Zeit, in der wir jetzt leben. Wir hören ja täglich die Nachrichten und immer geschieht etwas und besonders in der neuesten Zeit der Vulkan. Ja, was soll man dazu sagen? Erdbeben, Hungersnöte, teure Zeiten, Katastrophen jeder Art würden geschehen am Ende der Tage, am Ende der Gnadenzeit, vor der Wiederkunft Jesu Christi. Und so sind wir Gott dankbar, dass wir unsere Häupter wirklich erheben können und erkennen, dass die Wiederkunft des Herrn nahe ist, denn er selbst hat es gesagt, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so hebet eure Häupter empor, denn eure Erlösung naht. Und wer Römer 8 liest oder dann noch Jesaja 30 dazu nimmt, dass die Sonne immer stärkere Ausstrahlung haben wird und dass niemand am Klimawandel, an der Erderwärmung etwas ändern kann. Kein Mensch wird aufhalten können, was Gott für die Endzeit bestimmt hat. Alles geschieht so, wie es in der Schrift vorausgesagt wurde, auch mit Israel. Geliebte Brüder und Schwestern, wir haben ja euch alle weltweit hier von Zürich aus gegrüßt und wir sind Gott dankbar, dass wir die Predigten in all den Jahren auch hier in Zürich aufgenommen haben und dass sie jetzt genauso, als wären sie in Krefeld gehalten, weltweit gehört werden können. Wenn wir den Blick nach Israel wenden, dann schmerzt es uns ganz besonders. Und dann, wenn es sogar um Jerusalem geht, doch Brüder und Schwestern, Gott der Herr wird in Kürze alle Dinge selber regeln. Er wird die Gemeinde vollenden, wird wiederkommen und dann sein Werk mit Israel und anschließend mit der ganzen Welt zum Abschluss bringen, wenn alle Völker nach Jerusalem wandern werden, um das Wort des Herrn zu hören. Also noch einmal dankbar, dass wir aufgrund der biblischen Prophetie die Zeit erkennen, in der wir leben, und die letzte Botschaft an die wahrhaft Gläubigen richten können, ja, richten müssen. Denn so steht's geschrieben, Johannes der Täufer hatte die göttliche Botschaft und hat dem Herrn ein wohlbereitetes Volk zuführen können. Genauso ist es in unserer Zeit. Bruder Brenhem war dazu beauftragt, die biblische Botschaft, das Original der Lehre der Apostel zu bringen, alles wie es vor 2000 Jahren gelehrt, praktiziert wurde, alles ist wieder erstattet worden und die Gemeinde Jesu Christi wird jetzt in das Wort zurückgebracht. Denn nur wer im Worte Gottes ist, der ist im Willen Gottes. Unsere Lehre, unser Leben, unser Wandel, alles muss mit dem Worte Gottes übereinstimmen. Und dafür hat der Herr Sorge getragen. Gehen wir kurz auf das Einleitungswort ein, das Bruder Keller gelesen hat. Bitte.
Wir lesen Psalm 145, Vers 8 und 9. Gnädig und barmherzig ist der Herr, langmütig und reich an Güte. Der Herr ist gütig gegen alle, und sein Erbarmen umfasst alle seine Werke.
Gelobt und gepriesen sei der Herr. Das Wort und der Begriff Gnade, gnädig, gelobt sei der Herr. Von Abraham angefangen haben alle, die Gott erlebt haben, Gnade bei Gott gefunden. Das Neue Testament beginnt damit, dass Maria Gnade bei Gott gefunden hatte, damit die Verheißung wahr werden konnte, dass der Sohn Gottes geboren werden kann. Wem Gott gnädig ist, dem ist er gnädig. Und wie Mose gesagt hat, wenn ich Gnade bei dir gefunden habe, so lass mich deine Wege wissen. Wir leben in der Gnadenzeit. Das Neue Testament beginnt mit der Gnade, mit der Gnadenzeit und endet mit der Gnadenzeit. Wer jetzt Gnade bei Gott findet, der hört auf das, was der Geist durch das Wort der Gemeinde zu sagen hat. Und das muss mit Nachdruck betont werden. In allen 7 Sendschreiben in Offenbarung 2 und 3 wird die Verheißung nur an die gerichtet, die Gnade bei Gott gefunden haben und auf das gehört haben, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat, nach dem Wort, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Das Wort ist heute genauso wichtig, genauso wahr. Wer Gnade bei Gott gefunden hat, hört auf das, was Gott uns jetzt durch sein Wort zu sagen hat. Alle können ja den Psalm noch einmal lesen und dem Herrn dafür danken. Lesen wir noch die nächsten 2 Verse.
Psalm 145, Vers 13 und 14. Dein Reich ist ein Reich für alle Ewigkeiten, und deine Herrschaft besteht durch alle Geschlechter. Getreu ist der Herr in seinen Worten und heilig in all seinem Tun.
Gelobt sei unser Herr. Treu ist Gott in all seinen Worten, heilig in all seinem Tun. Was wollen wir noch mehr? Gott wacht über seinem Wort, um es zu erfüllen. Er wartet darauf, dass wir sein Wort, seine Verheißungen glauben, damit er sie an uns erfüllen kann. Dein Reich ist ein ewiges Reich. Johannes der Täufer begann seine Verkündigung, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Genauso hat es unser Herr ausgesprochen. Das Reich Gottes und die Gnade Gottes, die uns zuteil geworden ist, besteht darin, dass wir erkennen dürfen, was Gott in seinem Reich und seine Gemeinde ist ja jetzt das Reich Gottes auf Erden. Das Reich Gottes ist kein natürliches Reich. Das ist nicht in den USA oder irgendwo. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Das Reich Gottes hat sich Bahn gebrochen und die Gemeinde ist der feste Bestandteil des Reiches Gottes und ist im Reiche Gottes, in dem der Herr die Herrschaft allein hat. In der Gemeinde des lebendigen Gottes hat niemand ein Mitspracherecht, nur Gott, der Herr, hat das Recht und er hat alles, was für die Gemeinde bestimmt ist, in seinem Worte festlegen lassen und so steht's geschrieben, unser Herr spricht noch heute, ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Der Herr hat nicht gesagt, ich will 350 christliche Glaubensrichtungen bauen. Nein, er hat gesagt, ich will bauen meine Gemeinde. Er hat seine Gemeinde erlöst, hat sein teures und heiliges Blut am Kreuz auf Golgatha vergossen. Wir gehören nicht mehr uns selbst, sondern dem Herrn, der uns durch sein Blut erkauft hat, unsere Schuld und Sünde vergeben. Vergebung und Versöhnung geschenkt. Ja, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Nicht nur ein Glaube, der in der Luft hängt, sondern der Glaube an den Sohn Gottes, der am Kreuz auf Golgatha gestorben, der sein Leben gelassen, den neuen Bund mit uns geschlossen hat. Der wahre Glaube hängt nicht in der Luft, der hat einen Bezugspunkt und dafür sind wir von Herzen dankbar. Und unser Herr hat auch gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Geliebte Brüder und Schwestern, ich sage es im Namen unseres geliebten Herrn. Dies ist der allerletzte Abschnitt in der Gnadenzeit. Lasst euch korrigieren. Kommt zurück, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes und lasst nur das für euer Glaubensleben gelten, was im Worte Gottes geschrieben steht. Lesen wir noch einige Bibelstellen. Bitte schön.
1. Johannes 2, Vers 28. Und gerade jetzt, ihr Kindlein, bleibet in ihm, damit wir, wenn er sich offenbart, freudige Zuversicht haben dürfen und bei seiner Wiederkunft nicht beschämt vor ihm zurücktreten müssen.
Diese Bibelstelle muss in jeder Predigt neu gelesen werden. Sie muss uns durch Mark und Bein, durch Geist, Seele und Leib dringen. Geliebte, gerade jetzt, dass ich nicht herausstelle, dass jemand bei der Wiederkunft des Herrn zurückgeblieben wäre. Wie oft haben wir es in unseren Predigten schon gesagt. Die Hauptaufgabe ist doch jetzt, dem Herrn ein wohlbereitetes Volk vorzuführen und zu sagen, hier sind wir. Wir alle wissen, dass der Herr seine Verheißung einlösen wird. Wir alle wissen, dass er wiederkommen wird. Genauso wissen wir, was in Matthäus 25 geschrieben steht. Die klugen Jungfrauen gingen zum Hochzeitsmahl ein, die Törichten blieben zurück. Wer kann es sich vorstellen, bei der Wiederkunft des Herrn zurückzubleiben, vergeblich geglaubt zu haben? Brüder und Schwestern, diese letzte Verkündigung muss uns zu einem Gott wohlgefälligen Leben führen, dass wir wirklich keinen Widerstand in uns haben und jedes Wort Gottes gelten lassen, dass alle Brüder gelten lassen, was Gott ihnen in seinem Wort gesagt hat, alle Schwestern, und was für alle Dienste gesagt worden ist, ganz gleich, was uns im Worte gesagt worden ist. Bitte glaubt jedes Wort von Herzen, und dann wird es euch in der rechten Weise, im rechten Zusammenhang geoffenbart werden. Wir haben ja in vielen Sendungen darüber gesprochen, wie wichtig es ist, das, was geschrieben steht, in den rechten Zusammenhang zu bringen, richtig einzuordnen. Und deshalb sind wir Gott so dankbar, dass Gott Bruder Branham in unserer Zeit gesandt hat, um uns tatsächlich von allen Irrlehren, von allen Deutungen, von allem, was nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt, zurück zu bringen zu der ursprünglichen Lehre der Apostel. Darf ich ein oder zwei Beispiele nennen? Wir alle wissen doch, was in Matthäus 28, Vers 19 geschrieben steht, dass wir das Evangelium verkündigen sollen, dass wir die Völker lehren sollen und dass wir sie in den Namen des Vaters oder auf den Namen des Vaters und des Sohnes taufen sollen. Und was ist daraus gemacht worden? Das schlimmste Missverständnis, dass es auf religiösem Gebiet auf Erden gibt. Und warum? Weil die Herrschaften das, was geschrieben steht, gar nicht verstanden haben, sondern einfach eine Formel daraus gemacht haben, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber worum geht es, unserem Herrn? Und taufet sie in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes hinein. Es ist nur ein einziger Name, in dem sich Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist geoffenbart hat. Es geht doch nicht um die drei Titel, sondern um den Namen, um den Namen. Und taufe sie in den Namen. Natürlich, die trinitärischen Theologen haben es einfach wie eine Formel wiedergegeben. Wer im Urtext nachliest, der wird es doch finden. Und taufet sie in meinen Namen hinein und taufet sie in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also keine Formel, wie sie seit dem Jahr 321 verwendet wurde und dann später bis in unsere Zeit verwendet wird und in der Bibel kein einziges Mal, absolut kein einziges Mal, kein Prophet, kein Apostel, kein Mann Gottes hat je die Formel gebraucht im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber alles, was zum Okkultismus gehört, ob Tischrücken, was immer, wird in der Formel getan. Alle Logen, alles, was in dieser Formel getan wird, hat mit Gott überhaupt nichts zu tun. Und deshalb müssen wir die Heilige Schrift noch einmal lesen und sehen, wie hat Petrus getauft? Apostelgeschichte 2, Vers 38, da hat er den Namen, in dem sich Gott uns als Vater im Himmel in seinem eingeborenen Sohn auf Erden und durch den Heiligen Geist in der Gemeinde geoffenbart hat, ausgesprochen. Tut Buße und lasse sich ein jeglicher von euch auf den Namen Jesu Christi taufen. So ist es doch niedergeschrieben worden, und zwar mit Blick auf die Vergebung der Sünden, die durch das Blut, das vergossen wurde, geschehen ist. Und gehen wir durch die gesamte Apostelgeschichte. Philippus taufte in Kapitel 8 auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Und so geht's weiter in Kapitel 10, weiter und weiter bis Kapitel 19, bis Römer 6. Alle, grundsätzlich alle, die im Neuen Testament zur Zeit der Apostel getauft wurden, ob Juden, ob Griechen, ob Heiden, ob in Jerusalem, ob in Caesarea, ob in Philippi, wo immer, ob in Ephesus, wo immer es war, alle sind auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft worden. Also, mir blieb nichts weiter übrig, als ich von Bruder Brenhem diese Darlegung über die Gottheit und über die Taufe hörte, dass ich mich neu biblisch taufen ließ auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Ich war 1948 gläubig geworden in der Baptistengemeinde, auf die Titel getauft, aber dann kam die Stunde der Erleuchtung, der Offenbarung, der Einführung, der Korrektur, und so bin ich dem Herrn sehr dankbar, und alle, die jetzt herausgerufen werden, müssen sich korrigieren lassen und von Herzen glauben, wie die Schrift sagt: ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ich könnte noch mehr sagen. Wer mit einem Baptistenprediger spricht und die zitierte Stelle aus Apostelgeschichte 2 einfach mal sagt und vorstellt, tut Buße und lasse sich ein jeglicher von euch auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Bis zum heutigen Tage glaubt man in der Baptistengemeinde, dass man zum gleichen Zeitpunkt der Taufe im Wasser die Geistestaufe empfangen hat, weil geschrieben steht, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also, wer getauft wird, empfängt die Gabe des Heiligen Geistes. Und deshalb gibt es in all diesen Gemeinden, die diese Lehre haben, kein Gebet um die Geistestaufe. Sie glauben einfach, das steht so geschrieben und ist so geschehen. Anstatt zur Apostelgeschichte zurückzugehen, zu Kapitel 8. Philippus hatte doch getauft, aber die Leute wurden nicht geistgetauft. Petrus und Johannes mussten aus Jerusalem kommen, um für die Getauften zu beten, dass sie den Heiligen Geist empfangen würden. Mein Gott, wie lange wollen die Menschen nur eine Bibelstelle nehmen? Wann werden sie jede Bibelstelle, die zu einem Thema gehört, nehmen und dann Gott die Ehre geben? Wir könnten in all die verschiedenen Lehren, die sich alle auf die Bibel berufen, auf den Vers oder den Vers, aber alle anderen Bibelstellen auslassen und nicht hinzuziehen. Wie dankbar können wir sein, dass Gott Gnade geschenkt hat. Paulus hat doch in Apostelgeschichte 19 die gläubig gewordenen, die schon zur Zeit Johannes des Täufers geglaubt haben, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden wart. Und ihr kennt doch alle, was da geschrieben steht. Also, Brüder und Schwestern, möchte sich bei keinem von uns herausstellen, dass er sich nicht biblisch einordnen lässt, nicht korrigieren lässt. Wer sich jetzt der biblischen Korrektur nicht stellt, wer sich nicht unter die gewaltige Hand Gottes beugt, wer nicht seinen Willen in den Willen Gottes legt, wer nicht alle unbiblischen Lehren beiseite legt und sich biblisch einordnen lässt. Brüder und Schwestern, das wird bei denen sein, denen das Öl des Geistes gefehlt hat. Und sagen wir es mit Schmerz im Herzen. Was nützt es all den Millionen, die glauben, dass sie bei der Taufe den Heiligen Geist empfangen haben, wenn keiner von ihnen die Gaben des Heiligen Geistes hat, wenn keiner von ihnen die Frucht des Geistes hat? Was nützt ihnen ein theoretischer Glaube, wenn er nicht mit der Tat übereinstimmt? Wir sehen doch im Neuen Testament in der Gemeinde, was alle, die den Heiligen Geist empfangen haben, was damit verbunden war, die Ausgießung des Heiligen Geistes mit allen neuen Geistesgaben, mit allen neuen Geistesfrüchten, mit allem, was zum Wesen und zum Dienst Jesu Christi gehört, der seinen Dienst durch die Gemeinde fortsetzt. Und deshalb ist auch in all den Gemeinden nicht von Aposteln und Propheten und den Diensten die Rede wie in den Briefen des Neuen Testaments, weil die Dinge nicht vorhanden sind. Aber wir sind jetzt in der Zeit der Wiedererstattung, nicht nur lehrmäßig, sondern in der Tat muss eine Wiedererstattung geschehen, dass alles in der Gemeinde des lebendigen Gottes so ist, wie es am Anfang war. Lesen wir noch eine Bibelstelle.
Wir lesen aus Hebräer Kapitel 4, Vers 1. Da nun die Verheißung des Eingehens in seine Ruhe noch unerfüllt geblieben ist, so wollen wir ängstlich darauf bedacht sein, dass es sich bei keinem von euch herausstelle, er sei zurückgeblieben.
Noch einmal die Betonung auf diesen wichtigen Gedanken. Wir haben die Verheißung, in die Ruhe Gottes einzugehen. Wir sind von allen eigenen Werken zur Ruhe gekommen und wir dürfen in Gott aus Gnaden ruhen. Und wir alle, die wir Gottes Verheißungen für diese Zeit glauben, ja insgesamt alle Verheißungen Gottes glauben, sind doch Kinder der Verheißung und empfangen den Geist der Verheißung, der uns in alle Wahrheit führt. Möge sich bei keinem, ob hier in Zürich, ob in der Schweiz, ob in Österreich, in allen Nachbarländern, in ganz Europa, auf der ganzen Erde, in allen Völkern und Sprachen, bei keinem, der jetzt die letzte Botschaft glaubt, herausstellen, er sei zurückgeblieben. Mögen alle in den Gehorsam zurückgebracht worden sein. Denn Glaube und Gehorsam gehören seit den Tagen Abrahams zusammen. Derselbe Abraham, der die Verheißung, die Gott ihm gegeben hat, glaubte. Derselbe Abraham war gehorsam und war bereit, seinen Sohn als Opfer darzubringen. Wir, die wir jetzt von Herzen glauben, wollen von Herzen gehorsam sein. Und auch unsere Leiber, unser ganzes Dasein auf den Altar Gottes legen, nicht nur im Glauben, sondern auch im Gehorsam erfunden werden, wenn der Herr wiederkommt, um die Seinen zu holen. Noch eine Bibelstelle.
Wir lesen 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 1 bis 2. Ich beschwöre dich vor dem Angesicht Gottes und Christi Jesu, welcher der einst Lebende und Tote richten wird, und bei seiner Erscheinung und bei seiner Königsherrschaft. Verkündige das Wort, tritt damit auf. Du magst gelegen oder ungelegen kommen. Überführe, weise zurecht, ermahne mit allem Aufwand von Langmut und Belehrung.
Dank sei dem Herrn für die Apostel, die schon damals unter der Leitung und Inspiration des Heiligen Geistes niederschreiben mussten, was durch die gesamte Gnadenzeit Geltung hat. Aber besonders in unserer Zeit. Und weil mir dieses Wort des Herrn zugerufen wurde, habe ich eine ganz besondere Verantwortung vor dem Herrn. Das reine, heilige, unfehlbare Wort Gottes zu verkündigen. Es werden jetzt 70 Jahre sein, in denen ich das Wort verkündige. Mit 17 durfte ich anfangen zu predigen. Es war einfach Gewaltiges, ich kann es keinem erklären. Aber das Wort des Herrn war mir von Kindesbeinen an so kostbar. Ich hatte solch einen Respekt vor dem Worte Gottes. Doch jetzt noch einmal zur Sache. Worum geht es heute? Geht es darum, dass wir andere beurteilen und kritisieren? Nein, nein, es geht darum, dass wir Gottes heiliges Wort mit Wahrhaftigkeit verkündigen. Und heute können alle ein paar Tasten drücken. Die können genau nachsehen, was im Jahre 310 geschah, als die Mutter Konstantins nach Jerusalem reiste. Sie können genau nachlesen, was 321 geschah, was 325 geschah, was 385 geschah. Alle brauchen nur ein paar Tasten zu drücken. Und vor kurzem sprach ich mit einem Bruder und fragte ihn, tipp doch mal ein paar Tasten und frage, was sind die Namen der drei Töchter Allahs? Und er sagt, einen Moment bitte. Und dann liest er vor, die erste hieß Lat, Die zweite hieß Usar, die dritte Manet. Man braucht heute nur noch ein paar Tasten zu drücken. Keiner braucht hinter dem Mond zu leben. Und wir sind Gott von Herzen dankbar, dass wir zurückgebracht worden sind, auf das Wert legen müssen, was Gott uns in dieser Zeit zu sagen hat. Alle können glauben und werden am jüngsten Gericht Rechenschaft abgeben. Das ist nicht unsere Aufgabe zu richten. Wir urteilen keinen in keiner einzigen Religion. Das wird Gott machen am jüngsten Gericht. Doch es bleibt unsere Aufgabe, das heilige Wort am Ende der Gnadenzeit zu verkündigen. Und seid einmal ehrlich, wenn es schon durch die Nachrichten gesagt wird, dass wir in der Endzeit leben, dass an die Apokalypse erinnert wird, an die Offenbarungen, an das, was in den Kapiteln der Offenbarung geschrieben steht. Menschen erkennen, dass alles anders geworden ist und alles noch viel anders werden wird und dass die Menschen den Geist aufgeben werden vor Erwartung in Angst der Dinge, die noch kommen werden. Wir sind am Ende der Endzeit angekommen und sind dankbar, dass die letzte Botschaft in dieser Zeit der Verwirrung und Verirrung Anklang bei Millionen Menschen in allen Völkern und Sprachen gefunden hat. Gott hat mir die Gnade geschenkt. Ich weiß nicht, sind es noch 165 oder wie Buddha Tati gezählt hat, 170 Länder, die ich persönlich besucht habe, um das Wort zu bringen. Doch jetzt können sich alle in allen Völkern und Sprachen zuschalten. Alle können mithören und Anteil an dem haben, was Gott gegenwärtig tut. Hören wir noch eine Bibelstelle.
Wir lesen aus 2. Timotheus, 4. Kapitel, Vers 8. Fortan liegt für mich die Siegeskrone der Gerechtigkeit bereit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem Tage zuteilen wird. Jedoch nicht nur mir, sondern überhaupt allen, die sein Erscheinen lieb gehabt haben.
Gelobt und gepriesen sei unser Herr. Auch diese Bibelstelle kann man jedes Mal neu lesen. Nicht nur der Verkündiger, sondern alle, die der Verkündigung Glauben geschenkt haben, werden bei der Wiederkunft des Herrn dabei sein. Und Brüder und Schwestern, es fällt mir nicht leicht, das immer wieder zu betonen, weil es den meisten ja auch schwerfällt, zu glauben, dass ein normaler Mensch, wie er da sitzt, ein Bruder Frank, sagen kann, der Herr hat mit lauter Stimme zu mir geredet. Ich habe wirklich keinen Grund, Geschichten zu erzählen. Und wenn ich daran denke, dass der Herr sogar Einzelheiten sagen konnte, ja gesagt hat, was getan werden soll. Nicht nur damals, als ich in dem kleinen Büro auf der Lichtstraße 7 war und mit dem Ticket für Indien in der Tasche das kleine Büro betrat. Ich hatte gerade 2-3 Schritte gemacht und vom Fenster her kam die gewaltige Stimme des Herrn: Mein Knecht, sage die Reise nach Indien ab. Das ist so wahr wie jedes Wort in der Bibel. Und ich hatte das Ticket in meiner Tasche vom Reisebüro und wollte an dem Freitag fliegen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was in solchen Momenten vor sich geht. Und ich war noch so töricht, begab mich nach draußen, setzte mich ins Auto, fuhr an den Waldesrand und betete und weinte und sagte: Herr, die Versammlungen sind doch in allen Städten vorbereitet. Die Leute warten doch darauf, dass ich komme. Kann ich nicht doch so töricht kann ein Mensch sein. Und ich sag euch, was geschehen ist, als ich zurückkam und wieder den gleichen Raum betreten habe. Fragt mich nicht, mit welch einer Wucht der Herr zum zweiten Mal gesprochen hat, aber nicht mehr die Anrede, mein Knecht, sondern nur noch lautstark gesagt hat, sage die Reise nach Indien ab. Ich wusste, was ich zu tun habe. Brüder und Schwestern, wie viele Beispiele könnte ich geben, wo der Herr direkt Weisungen gegeben hat. Und wir sind Gott, dem Herrn, von Herzen dankbar, dass er nicht nur zu den Propheten und den Aposteln gesprochen hat, sondern auch in unserer Zeit zu Bruder Branham, der ja einen einmaligen Dienst hatte. Er war Prophet, er war Seher. Gott zeigte ihm in Visionen, worum es geht, wer die Kranken sind, welche Leiden sie haben. Er war ein Mann von Gott gesandt, mit einem besonderen Auftrag, einer besonderen Gabe. Mich hat der Herr gerufen, sein Wort zu verkündigen, von Stadt zu gehen. Und ich kann euch sagen, wo es geschah. Luisenstraße 160 auf der 2. Etage, rechts am Fenster. Von da kam die Stimme des Herrn. Mein Knecht, deine Zeit für diese Stadt ist bald um. Ich werde dich in andere Städte senden, mein Wort zu verkündigen. Und schon sagte ich zusammen und fiel nach links rüber. Brüder und Schwestern, ich könnte euch an jeden Ort führen und sagen, hier geschah es, der Herr stand dort, als er das und das gesagt hat. Fragt mich nicht, es war nicht meine Entscheidung, aber ich bin Gott, dem Herrn, dankbar, dass ich den Dienst Bruder Branhams persönlich 10 Jahre miterlebt habe. Und da wir gerade von Zürich aus sprechen, lass mich Folgendes sagen. Am 3. Dezember 1962, als ich zu Bruder Brenim zu dem Gespräch kam, was den 2. April 62 betraf, denn es wurde auch von Speise und Hungersnot gesagt und es kam keine Hungersnot und ich war betrübt. Ich wollte eine Antwort haben und jetzt kam Montag, der 3. Dezember 62 und als erstes schaut Bruder Brenim mich an und sagt, wie geht es Bruder Guggenbühl in der Schweiz? Was machen die Geschwister in Zürich? Stellt euch vor, am 3. Dezember 1962, am Anfang des Gesprächs und als zweites, wie geht es Bruder Müller in Karlsruhe? Denn da war die Versammlung oder die Versammlung in Deutschland. Brüder und Schwestern, wir sind alles nur Menschen, aber Gott bestellt den einen zu der Aufgabe, den anderen für eine andere. Fassen wir zusammen. Wir leben noch in den Tagen der Bibel. Wir leben in der Zeit, in der Jesus Christus noch derselbe ist, indem er in die Gemeinde einsetzt, indem er das, was er in seinem Worte verheißen hat, geschehen lässt. Und immer, ehe Verheißungen sich erfüllen, sendet Gott jemand, um die Verheißungen anzukündigen, damit man mit Verkündigung und Erfüllung verbunden ist. Damals konnte Johannes der Täufer seiner Volksschar sagen, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der nach mir kommt, er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und was geschah zu Pfingsten? Zu Pfingsten geschah die Geistestaufe vor der Wassertaufe. Ja, oh, wie dankbar können wir sein für das teure und heilige Wort. Geliebte Brüder und Schwestern, ich muss zum Schluss kommen. Ich bin dankbar, von Herzen dankbar, dass wir jetzt den Abschluss miterleben dürfen. Möge es geschehen, dass kein eigener Wille, kein eigener Weg, keine eigene Lehre, keine eigene Deutung, besonders bei allen dienenden Brüdern auf der ganzen Erde, dass niemand Spezialitäten hervorruft, sondern alle ausgewogen das volle Evangelium, das volle Heil verkündigen und die göttliche Botschaft dem Volke Gottes kristallklar bringen. Und der Herr selbst wird, wie er verheißen hat, sein angefangenes Erlösungswerk mit Macht vollenden. Es wird geschehen, dass der Geist Gottes in mächtiger Weise in der herausgerufenen, abgesonderten, dem Herrn geweihten, im Glauben und Gehorsam zubereiteten Braut eine solch mächtige Geistesausgießung schenken, dass wir alle in das letzte Wirken mit einbezogen werden und dem Herrn danken, dafür danken, dass wir Gnade bei Gott gefunden haben. Bitte, geliebte Brüder und Schwestern, saget Gott heute Dank. Sagt es ruhig in der Einzahl. Geliebter Herr, ich danke dir, dass ich Gnade vor dir gefunden habe. Er hat uns seine Wege, seine Verheißungen, alles kundgetan. Ihm, dem alleinigen Gott, sei im Namen Jesu Christi, unseres Herrn, die Ehre, der Lobpreis. Und bitte glaubet, was wir gelesen haben. Nicht nur ich, Paulus, so hatte er geschrieben, sondern alle, die seine Erscheinung lieb gehabt haben. Wir lieben den Herrn und wir warten in Liebe auf die Erscheinung. Und möge Gottes Wohlgefallen auf uns ruhen und wir dann, wenn er kommt, den Ruf hören und die Entrückung erleben. Der Segen des allmächtigen Gottes ruhe auf euch allen in Jesu heiligem Namen. Amen.
Selig ist dem Herrn vertrauen, bin getrost, bin nur beim Wort. Gründe dich auf die Verheißung, was er sagt, geht ewig fort. Jesus, Jesus.